Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Früher habe ich gedacht, ne, man wird reich, indem man die Mauern erhöht. Dass ich dann verstanden habe, das ist viel besser, dass man den Reichtum erhöht, indem man den Tisch verlängert, ja, also quasi mehr Menschen daran teilhaben lässt.
Herzlich willkommen, es ist mal wieder soweit. Das nächste Interview steht an und wir haben heute für euch Florian Günther von der Investorenausbildung.de. Hallo Florian, wie geht's?
David, sei mir gegrüßt, danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut, danke dir.
Sehr gut, den heißen Sommer gut überstanden, ja?
Ja, also gerade im Moment ist sogar ein Regenschauer vorbeigegangen, das hat es die letzten Tage gar nicht mehr gegeben, aber es soll ja ein wirklich sehr warmer bis heißer Herbst werden, vielleicht ähnlich wie an den Börsen, wir werden es sehen. Ich freue mich drauf.
Sehr gut. Über das Thema Börse wollen wir auch natürlich sprechen, das Thema Geldanlage, Geld- oder Investorenausbildung. Bevor wir dann in die Fragen reinstarten, erzähl mal so ein bisschen für die Leute, die dich vielleicht jetzt noch nicht kennen. Wer bist du? Wie alt bist du? Was ist dein Motto?
Genau, also ich bin 36 Jahre noch. Im Oktober werde ich 37. Ich weiß gar nicht, wann das Video rauskommt, wahrscheinlich zeitnah. Komme aus Hersbruck, das wird keiner kennen. Das ist ein bisschen außerhalb von Nürnberg. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und mein Hobby habe ich zum Beruf machen dürfen, Gott sei Dank. Das Glück hat nicht jeder, glaube ich, weil man da ein bisschen so die Passion finden muss, das ist nicht ganz so leicht. Und die dann ausleben zu dürfen, auch das ist dann wiederum der nächste Schritt, der auch nicht so leicht ist. Ich habe es irgendwie hinbekommen, frag mich nicht wie. Vielleicht kommen wir heute im Laufe des Gesprächs noch drauf.
Bestimmt.
Und das ist das, was ich heute mache. Also ich kümmere mich um Geld, um mein eigenes Geld, um das Geld von Kunden und zeige auch Menschen, wie sie es selber anlegen können. Und das macht mir viel Spaß.
Cool. Stichwort Passion. Passion, da gehört wahrscheinlich auch dazu, dass du mit 11 schon die erste Aktie gekauft hast. Bei sowas muss ich natürlich immer sofort nachfragen, weil zum Beispiel ich persönlich komme jetzt nicht aus dem typischen Börsenhaushalt. Bei uns waren Aktien und Co. überhaupt gar nicht das Thema. Wie war das bei dir? Kann man sich so klassisch vorstellen, Papa mit dem Wall Street Journal auf dem Ledersessel und du bist schon dabei mit 8 und 9 und guckst da, was Papa macht? Oder wie kommt man mit 11 die erste Aktie zu kaufen?
Also leider gar nicht. Ich wünschte, es wäre so gewesen. Also mein Vater war zwar Unternehmer, er ist jetzt ist in Pension sozusagen oder halt im Ruhestand, macht nichts mehr. Ist aber in einem ganz anderen Bereich. Der hat sich da in der Elektrotechnik, war der da selbstständig und hat da, kennst du so Leiterplatten, hat er da bestückt, auch 40 Mitarbeiter gehabt. Also es war auch ganz okay. Aber ich würde eher so sagen, dass wir so im Mittelstand waren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ultra reich waren oder aber auch nicht sehr arm, sondern so mittendrin, das war alles okay. Wir haben ich habe drei Geschwister, vier Kinder. Und da hieß es dann durchaus auch mal, nein, Florian, wir müssen sparen oder nein, das können wir uns nicht leisten. Also solche Sachen habe ich alles gehört. Und das war aber dann auch der Punkt, wo ich mal dann überlegt habe, wie kann man das denn anders machen? Und dann hat mir meine Mutter ein Buch geschenkt und das hieß Ein Hund namens Money. Das werden vielleicht der ein oder andere kennen von Bodo Schäfer. Und da ging es auch um ein Mädchen, glaube ich, war das. Ich glaube, das war ein Mädchen oder ein Junge, ich will jetzt nichts Falsches sagen, der auch dann immer wieder gehört hat, nein, wir können uns das nicht leisten und ist dann in dieser Story, in diesem Buch zu jemandem gekommen, der sich dann mit Geld gut auskennt und dann ging es dann halt um Börse und um Aktien. Und was aber davor kam, war die Message, ja, du musst was dafür tun. Geld kommt nicht einfach so zu dir und du kannst auch nicht danach fragen, so funktioniert das nicht, sondern man muss was dafür tun. Aber was kannst du denn als 10-Jähriger, 11-Jähriger tun, wenn du neue Inline-Skates haben möchtest, neue Fußballschuhe, ich weiß gar nicht, welche der vielen Träume ich damals hatte und nicht bekommen habe sozusagen. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, Straßen zu kehren bei meiner Nachbarschaft, habe angefangen, Zeitungen auszutragen, ich habe angefangen, Kompost umzustechen, Gartenzäune streichen, also all das, was man halt mit 10, 11, 12 und fortfolgend machen kann. Und war nicht immer schön, war nicht immer leicht, weil natürlich die Jungs auch vorbeigekommen sind. Hey Flo, gehen wir Fußball spielen? Nein, ich muss noch Garten umstechen oder was weiß ich was. Aber das gehört dazu und das musst du da lernen. Und ich habe es wahrscheinlich früh gelernt, da halt ein bisschen so in die Verpflichtung zu gehen, was mir, glaube ich, heute hilft, sagen wir mal so. Und dann kommst du ja auch sehr schnell zu Geld, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe damals, glaube ich, für die Straße kehren pro Nachbar, weiß nicht, wie viel Meter, 10 Meter oder so, habe ich 2 Euro bekommen oder habe ich verlangt. Das war mein Lohn. Und du hast ja keine Ausgaben. Ne? Also wenn du dir nicht irgendwelche Süßigkeiten kaufst, dann hast du keine Ausgaben und hast du relativ schnell ein bisschen Geld. Und dann habe ich halt überlegt, was kannst du machen, und bin diesem Vorschlag aus dem Buch gefolgt, habe Aktien gekauft. Und mit 11 kannst du, also heute wird es viel leichter gehen, aber damals war das eh noch so eine ganz komische Sache. Mhm. Aktien kaufen ist jetzt doch über 20 Jahre her. Und dann habe ich das quasi Papierdeckelvertrag mit meinem Papa gemacht, weil der hatte damals schon Aktien. Ich weiß jetzt noch, wie heute sind Deutsche Post Aktien gewesen, 2 Stück. Und da haben wir quasi dann gesagt, also ne, ich muss jetzt einen Teil von meinem Geld abgeben, musste ich dann auch wirklich abliefern, und dann gehört aber diese Teil des Depots gehört mir, diese 2 Aktien. Mhm. Und dann hast du gedacht, ne, das ist geil und jetzt geht's los und jetzt, ne, jetzt kommt, rollt die Lawine, Excel-Listen sofort aufgebaut, wann bist du Millionär? Das war auch ganz
interessant. Echt jetzt mit 11 oder mit 10 oder 11 Excel-Listen?
Ja, natürlich, das ging dann recht schnell. Ja. Also Excel, also wow. ist ja kein Zauberding, das Ding, ne? Also genau. Und oder ich habe halt erstmal aufgeschrieben, was habe ich für Einnahmen und für Ausgaben, das wird auch halt empfohlen. Mhm. Ne? Und Excel hast du dann recht schnell dann an der Hand. Ja, und dann kamen natürlich aber die Abstürze. Das sagt ja keiner. Ne? Dann kommen die Dinge, wo du richtig Geld verlierst, wo du richtig da sitzt und sagst, warum ich? Warum habe ich jetzt die Hälfte meines Geldes verloren? Und so. Und ich musste ja wirklich dafür arbeiten. Das war schon immer echt hart. Also auch emotional war das schwierig. Ich verliere heute wahnsinnig viel mehr Geld, aber emotional war das früher viel schwieriger. Mhm. So, und ja, so kam das eigentlich. Und dann kam eigentlich auch recht schnell der Wunsch, dass ich dann das immer und dauernd mache, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Und dann hab ich damals nicht viele Ideen gehabt, aber ich habe gesagt, gut, dann mache ich Bankkaufmann. Mit 15 habe ich dann die Lehre begonnen und durfte das dann noch mit so einem Studium abschließen. Das ist auch ganz interessant. Und dann war ich so Bankkaufmann. Das war auch lange Zeit ganz gut. Mir hat es auch echt viel Spaß gemacht. Aber der Punkt ist natürlich schon auch der, David, du sitzt jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches, und 2008, 2009 kam die Finanzkrise. Waren wunderbare Einkaufszeiten, aber in dem Bankenwesen, in diesem Hintergrund, sage ich jetzt mal, hat sich viel verändert. Du musstest extrem viel dokumentieren, du konntest nicht mehr das machen, was dem Kunden eigentlich gut tun würde, sondern da wurden so Schubladen aufgemacht und dann konnte man nur noch aus der Hausmeinung, also aus dieser Schublade heraus Sachen empfehlen. Und das habe ich halt früher ganz anders gemacht und ich habe es dann auch ehrlicherweise immer weiter gemacht. Ja, also dann war halt nicht immer so zum Wohle dessen, was meiner Karriere gut getan hätte oder dem, was ich hätte tun sollen. Aber so bin ich dann auch ehrlich gesagt zu meinen ersten Kunden gekommen, ohne dass ich das wusste, dass das jetzt so ist, weil ich halt auch nicht die Idee hatte. Weil das war so, dass ein Steuerberater war Kunde bei mir und der wollte Geld anlegen. Dann ist er gekommen, ja, Herr Günther, Mensch, was können wir denn machen? Hier so und so. Und dann habe ich halt Schublade aufgemacht und ihm das gegeben, was ich ihm geben darf. So, ne?
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, das ist interessant, Herr Günther, das interessiert mich nicht. Jetzt sagen Sie mir mal bitte, wie legen Sie eigentlich Ihr Geld an?
Gute Frage.
Und dann habe ich dann halt einfach erzählt, ich habe keine Gedanken mehr gemacht, ich habe mir einfach erzählt, wie ich mein Geld anlege. Und dann hat er so aufgestanden und gegangen. Und ich habe dann nur gewusst, habe ich jetzt was falsch gemacht oder was ist jetzt da los? Auf jeden Fall war der weg. Und ich habe aber gemerkt, dass der dann immer wieder angerufen hat und gesagt, na, was machen Sie denn so? Und dann hat er das nachgemacht. Du siehst es ja, weil du hast ja Zugriff aufs Depot in dem Sinne, also Zugriff, aber du siehst es halt, ja.
Genau.
Und irgendwann ruft er an und sagt, Mensch, Herr Günther, kommen Sie mal vorbei. Wir müssen jetzt mal Geld anlegen, müssen wir ein Konto aufmachen. Ja, super, geil, ich habe es ja doch geschafft. Und dann bin ich da hingelaufen mit meinem hochwichtigen Aktentäschchen zu ihm in die Kanzlei und dann war da ein anderer Mann gehockt. Und dann hat er gesagt, also Herr Günther, jetzt nehmen Sie da mal Platz. Wir müssen heute Geld anlegen. Ja, super, super. Ich habe ja meine ganzen Unterlagen schon dabei. Ja, aber nicht für mich, sondern für den Mann hier, für ihn. Und dann vorgestellt, bla bla bla. Ja, super, kein Problem. Jetzt habe ich gedacht, für Sie, aber dann machen wir für Sie natürlich auch. Nee. Sie sollen das Geld anlegen für diesen Mann. Und zwar außerhalb der Bank. Und dann habe ich erstmal gar nichts mehr gesagt, weil das habe ich nicht verstanden, was der wollte. Und dann habe ich da nochmal versucht, naja, ich brauche da die Unterlagen. Nee, Herr Günther, jetzt trinken Sie mal einen Schluck Wasser, ich erkläre Ihnen das mal, was wir von Ihnen wollen. Und dann, ich habe es wirklich auf Müll gecheckt, gar nicht. Und dann hat er mir das erklärt. Und dann habe ich das auch tatsächlich gemacht. Trotz allem, was da eigentlich hätte schiefgehen können, David. Ja, also du hast vergessen, ich war in angestellter Position, war da auch echt gut, hat Spaß gemacht, dass ich hätte meinen Job verlieren können. Und du brauchst eine Lizenz, BaFin und lauter so ein Zeug. Das ist schon.
Wir machen so ein Warning unten jetzt für alle Zuschauer und Zuschauerinnen. In dickem Rot.
Bitte nicht nachmachen.
Bitte nicht nachmachen. Eltern haften nicht für ihre Kinder.
Ja, genau, richtig. Das ist, aber ich habe es gemacht und muss sagen, toi, 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 das ist alles gut gelaufen. Ja? Auch da hatten wir natürlich Phasen, wo es mal nach unten geht. So ist übrigens Börse. Also alle, die heute zuschauen und glauben, Börse geht immer nur nach oben, das funktioniert so leider nicht. Mhm. Aber Profis wissen halt, wie man Verluste zumindest reduzieren kann. Das ist schon der Job. Ja? Also du kannst es nicht vermeiden, aber reduzieren, das ist schon die Aufgabe. Und so haben wir dann gearbeitet und durch diesen Steuerberater, der hat nie was bei mir gemacht, aber der hat immer seine ganzen Mandanten zu mir weiterempfohlen. Und so hatte ich dann irgendwann so ein, wie so eine Art kleines Kunden, also einen richtigen Kundenstamm, wenn du so möchtest. Und dadurch, dass das immer besser lief und dann die Volumen auch gewachsen sind, habe ich davon irgendwann auch leben können, ohne dass das jetzt so mein Ziel war. Es war jetzt nicht, dass ich da einen Businessplan hatte und gesagt habe, das und das soll es sein und soll es werden, sondern das ist dann einfach so passiert. Und habe ich dann noch andere Stationen gemacht in meinem ganzen Werdegang, aber bin der Sache immer, also habe da immer weiterhin die Kunden gemanagt sozusagen und habe dann mich aber selbstständig gemacht und habe die Investorenausbildung gegründet. Das habe ich aber am Anfang noch parallel gemacht zu meinem normalen Angestelltenverhältnis, weil das eben, also ich war erstens sehr ängstlich. Was wäre, wenn jetzt alle Kunden gehen zum Beispiel? Und was ist, wenn ich da einen Fehler mache? Also ich habe viel Angst gehabt und habe es aber dann irgendwann halt gemacht und habe das dann noch parallel laufen lassen, bis zum Zeitpunkt, wo es nicht mehr parallel ging, weil es einfach zu viel Arbeit wurde. Ne?
Okay, aber die ganze Zeit hast du das quasi ohne sozusagen Vermögensverwalterlizenz, ohne irgendwie, ne, BaFin, schlag mich tot, alles das wirklich?
Ja.
Einfach so durchgezogen, quasi privat Vermögensberater gespielt, im Grunde genommen.
Genau, Vermögensverwalter eher, genau, weil ich ja dann auch für die Kunden teilweise selbst gemacht habe. Also es ist sogar noch schlimmer.
Okay, also Respekt. Hat sich ja gelohnt. Also ich denke mal, wenn es die richtigen Leute machen, dann ist es auch gut. Ja. Weil viele rennen mit 20 Scheinen durch die Gegend auf der Visitenkarte und können nichts. Und das suggeriert den Leuten, oh ja, der hat ja hier, guck mal, BaFin-Lizenz und das ist ja kein Qualitätskennzeichen. Von daher finde ich es gut, wie es gelaufen ist. Ich hatte mir genau hier eine Frage notiert, bevor wir dann zu dem Sprung kommen aus der Bank in die Investorenausbildung. Im Nachhinein, wie würdest du beschreiben, weil ich habe da so einen ähnlichen Werdegang, deswegen interessiert es mich auch persönlich, wie würdest du beschreiben, im Nachhinein betrachtet, die Beratung oder den Vertrieb, nennen wir es mal Vertrieb, nicht Beratung, in der Bank, in der anfänglichen Idealvorstellung, die man hat und nachher, wenn man rausgeht und sich mal umdreht und sagt, wie ist es denn tatsächlich? Also jetzt ohne jetzt Bankenbashing, aber einfach so, ich habe da eine klare Meinung, was man sich vorstellen, wie es ist. Wie war das bei dir?
Also es gibt eigentlich mehrere Sichten. Und zwar das eine ist, die Bank ist ein ganz skurriler Ort, weil dort Menschen hingehen mit viel Vermögen und lassen sich von Menschen beraten mit wenig bis hin zu gar keinem Vermögen. Das ist das Skurrile dran. Das andere, was interessant dran ist, ist, dass diese Banken einfach aufgrund von ihrer jahrzehntelangen Existenz und all dem einen extremen Vertrauensvorschuss haben nach wie vor. Also die können quasi die goldenen Löffel stehlen und werden dafür nicht mit Vertrauensentzug gestraft. Das sind also die zwei ganz, ganz, also diese Verhaltensmuster, die fallen einfach auf in der Gesellschaft. Und das andere ist natürlich das, dass es da durchaus auch fähige Menschen gibt, nur die werden in ihrer Art und Weise derart stark kastriert, möchte ich schon fast sagen, dass sie sich eben nicht um das Wohl des Kunden kümmern können. Das ist also die andere Seite. Das ist das Traurige dran. Also es wäre in der Sache möglich und ich glaube, es gibt es auch heute noch, aber da musst du schon stark danach suchen, bis du zu so jemandem kommst. Und das ist also das Traurige dran, weil also viele könnten das in der Theorie, wobei ich auch sagen muss, das, was ich heute mache, das habe ich auch in der Bank nicht gelernt und im Studium vielleicht höchstens maximal mal angeschnitten. In der Theorie auch nur, Praxis sowieso Fehlanzeige. Und das ist also eigentlich das Verwerfliche dran, muss ich sagen. Ansonsten finde ich das mit der Bank schon eigentlich eine gute Sache, weil wenn die Bank sich auf das konzentrieren würde, was ihre drei volkswirtschaftlichen Grundaufgaben wären, nämlich Fristentransformation, Risikotransformation und die Versorgung der Wirtschaft mit Kapital, dann wäre das eine richtig geile Sache. Aber das machen sie halt nicht.
Okay, dann bohren wir auch nicht tiefer rein. Ich denke ja auch, also meine Idee war ja immer zu sagen, wenn ich zum Steuerberater gehe oder zum, egal, mir irgendwo Consulting hole, dann bezahle ich dafür unabhängig von der Produktauswahl einfach einen Stundensatz oder eine Beratungsleistung. Gibt es ja auch im angelsächsischen Raum, dass es da die Honorarberatung viel größer ist. Ich fände es besser für den Kunden, weil er von vornherein weiß, der mir jetzt gegenüber sitzt, dem bezahle ich seine Zeit und in der Zeit kriege ich das Beste wirklich, was zu mir passt und nicht irgendwie den Fonds mit dem höchsten Ausgabeaufschlag. So. Genau. Oder einen geschlossenen Fonds, weil ich Zahnarzt bin. Ne? So.
Zum Beispiel.
Das kennen wir ja. Okay, was glaubst du, nur um das Thema Bank nochmal abzuschließen, was glaubst du jetzt zum Beispiel für deine Kinder? Welche Rolle wird für deine Kinder, jetzt mal dich außen vor, weil du Geldanlage quasi beruflich jetzt mal machst, aber für die Generation deiner Kinder, welche Rolle wird die Bank für die Geldanlage spielen? Was glaubst du?
Ja, wer hat es gesagt? Bill Gates, glaube ich, hat es gesagt, ist auch schon lange her. Banking is necessary, banks are not. Und was natürlich, man muss es miteinander voneinander trennen. Wir haben ja heute dieses Universalbankenkonzept. Also und Universalbanken heißt, das ist insbesondere Bartransaktionen, das ist Kreditvergabe und das ist aber auch die Geldanlage. Das sind also eigentlich die drei großen Themenpunkte. Es gibt noch andere wie Außenhandel und so weiter, aber bleiben wir mal bei den Standardsachen. M&A gibt es auch und so weiter. Also die haben schon ein großes Feld. Und das war, glaube ich, das, was Bill Gates meint, also Banking is necessary. Wir werden immer in einer Art und Weise miteinander Kapital verkehren lassen müssen. Deswegen brauchen wir solche Institute auch. Und habe auch gestern erst einen richtig guten Vortrag über dieses Fiat-Geld und Kryptowährungen gehört und so, weil da wird halt oft alle schimpfen ja auf Fiat-Währungen und der Wert wird immer weniger und der Euro-Dollar ist alles gleich schlecht, weil alles immer weniger wert wird. Mhm. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, Leute, ihr seid selbst schuld, weil wenn du dein Geld im Euro anlegst, sprich auf Sparbuch, Girokonto oder Bausparvertrag, dann hast du das nicht verstanden, denn das soll dann nicht angelegt werden. Das ist nämlich keine Geldanlage. Das ist dafür da, dass du mit Finanzintermediären arbeiten kannst, zum Beispiel den David bezahlen kannst oder den Florian bezahlen kannst. Dafür ist Fiat-Geld da, aber nicht zur Geldanlage. Da gibt es andere Orte. Und das, wenn man sich mal wirklich also auf das wieder konzentriert, dann muss man auch nicht ständig über andere schimpfen, sondern eigentlich über sich selbst. Warum habe ich denn, obwohl seit 2008 die Börsen im Wesentlichen nur gestiegen sind, warum habe ich denn nicht teilgenommen? Warum ist denn mein Geld noch auf dem Bausparvertrag oder in der Lebensversicherung? Das ist das, was sich die Leute hinterfragen müssten. Aber es ist immer schwer, sich selbst zu hinterfragen. Jetzt bin ich ein bisschen von deiner ursprünglichen Frage abgekommen, sorry.
Wo waren wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung.
Du bist voll mitgegangen, also das ist auch cool. Ja.
Ist aber nicht schlimm. Ach so, was die Rolle der Banken bei der Geldanlage ist. Also deswegen, werden unsere Kinder, ich habe auch zwei kleine Kinder, werden die in eine Bankfiliale laufen? Also ich sage nein, nicht mal zum Bauspar oder beziehungsweise zum Baudarlehen brauche ich mehr in die Bank gehen. Vielleicht bei ganz komplexen Fällen, jetzt gibt es irgendwie ein Erbdings und dann geht man noch hin, trinkt einen Kaffee und macht was. Aber also ich sehe es an anderen, jetzt so Teenagern, die kennen nur noch Apps. Also ich glaube nicht, dass die in diese alte, marmorierte, römische Fassade da jemals da reingehen.
Also glaube ich auch. Also es wird immer mehr zu einem Spezialistentum gehen. Ne? Und wenn du halt einen Spezialfall hast, weil du jetzt ja gerade irgendwie Geld nach Bangladesch bringen musst innerhalb von 2 Tagen, dann wirst du da vielleicht doch nochmal vorbeischauen. Aber ansonsten, wenn du da ganz normale Dienstleistungen willst und brauchst, wirst du andere Hersteller oder andere Dienstleister da verwenden. Also bin ich bei dir. Banken wird es immer geben, das glaube ich schon, aber halt wahrscheinlich sehr spezialisiert.
Genau, und da kommen wir jetzt an den Punkt zu dir, weil die Leute müssen ja trotzdem das Handwerk irgendwie lernen. In der Schule bekommen sie es nicht, das ist schon mal klar. Im Studium würde ich sagen, ich habe auch Bank-BWL studiert, irgendwelche Bilanzierungsregeln, die ich ganz bewusst und ganz schnell vergessen wollte und auch habe, irgendwelche Paragraphen, um Gottes Willen. Aber jetzt wirklich das, was für mich jetzt wichtig ist, eher am Rande. So. Das heißt, die Leute der Zukunft, die jungen Leute, werden wahrscheinlich mehr auf solche Angebote wie zum Beispiel Investorenausbildung setzen oder setzen müssen, weil wir wissen ja auch alle, Thema Rentenlücke und Co., das sieht nicht gut aus, wenn man das mal durchrechnet mathematisch. Das wird hart. Also ohne eine richtige Geldanlagestrategie und auch wirklich ein Produktivvermögen sehe ich da echt schwarz. Also wir sind so quasi noch die Übergangsgeneration, aber auch da wird es schon hart. Aber die nächste, puh. Erzähl jetzt mal, du hast 2016 damit angefangen mit investorenausbildung.de. Und ich würde gern mal eine Frage stellen, um auch vielleicht denjenigen, die vielleicht denken, ich will jetzt auch mit irgendwas durch. Was waren so die Startschwierigkeiten? Also nicht nur jetzt von Blumen und Wiesen reden, sondern wie war das? Also es war ja sicherlich nicht von heute auf morgen Erfolg, sondern was waren vielleicht so die harten Phasen am Anfang?
Ja, gute Frage. Also das war bei mir auch anders, weil bei mir war das nämlich so, dass ich die Investorenausbildung nicht gegründet habe, weil ich sie gründen wollte oder weil ich extrem viel Geld verdienen wollte. Mhm. Ich habe immer Geld aus der Geldanlage mit anderen verdient. Die Investorenausbildung kümmert sich ja nur um die Weitergabe von Wissen. Mhm. Und also ich verdiene das Geld durch das eigene Produzieren von Kapital. Da war es allerdings so, dass ich in meinem Umfeld, und es hat eben schon mit 11 Jahren begonnen, festgestellt habe, dass ich wenig Menschen habe, mit denen ich diese Leidenschaft teilen kann. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mit Menschen mich umgeben, die auch diese Leidenschaft teilen. Und da gab es damals so eine neuartige Erfindung, die hieß Internet. Das darfst du nicht vergessen, das war damals 2006, 2007, da war das Internet zwar schon 10 Jahre alt, aber immer noch jung, würde ich behaupten. Und da gab es auch so Blogs. Das kam damals in Mode. Und dann habe ich das auch angefangen, einen Blog zu schreiben. Der hieß dann noch ganz anders, nicht Investorenausbildung. Und das habe ich über Jahre gemacht. Einfach nur mit Menschen. Ich habe nur geteilt, was ich mache und was ich nicht mache, warum ich gekauft habe, verkauft habe, warum ich Gewinn habe, warum ich Verlust habe, all das. Und da war dann irgendwann einer dabei, nach Jahren, das hat wirklich ewig gedauert, der hat gesagt, Mensch Flo, ich verfolge das jetzt schon sehr, sehr lang, was du da machst. Und das ist super, das ist richtig gut, was du machst. Aber ich will jetzt mal wissen, wie machst du das? Ich will das lernen, ich möchte das auch können. Okay. Ja, dann habe ich mir gedacht, perfekt, endlich jemand, mit dem ich darüber sprechen kann. Und dann kommt er, dann ruft man halt an, der kam aus Berlin. Ja, so und so. Und er würde den ganzen Tag lang vorbeikommen. Ja, super, komm vorbei. Was kostet denn das? Und ich sehe, hä, wie, was kostet das? Also ich habe das erstmal die Frage gar nicht verstanden. Was kostet das? Ich habe ja nicht über Geld nachgedacht. Ja. Und dann habe ich, weil ich nicht gewusst habe, was ich jetzt da sagen soll, habe ich gesagt, ja, jetzt kommst du mal vorbei und dann schau, wenn es dir gefällt, dann schauen wir einfach, dann kommen wir schon irgendwie zurecht, wir zwei. Ja, okay, so machen wir das. Und dann kam dieser besagte Tag, wo der unbekannte Mann aus Berlin gekommen ist. Und dann habe ich zu meiner damaligen Freundin, heute Frau, gesagt, Mensch, da kommt einer vorbei. Und da war ich ja noch angestellt in der Bank. Ne? Und dann habe ich zu der gesagt, Mensch, du, wenn der jetzt heute 100 Euro da lässt, das wäre doch der Wahnsinn, oder? Stell dir das mal vor, jeden Tag ein Kunde mit 100 Euro, das wären 3.000 Euro im Monat noch zusätzlich. So, also die Excel-Tabelle hoch und runter geht schon gleich recht schnell. So. Und dann haben wir das auf jeden Fall gemacht, David. Und der war am Ende echt, war der echt begeistert. Und dann hat er gesagt, ist es in Ordnung, Flo, wenn ich dir 1.000 Euro da lasse? Boah, und dann bin ich natürlich aus meinem Stuhl umgefallen. Ne? Das ist ja klar, weil erst habe ich über überhaupt Geld gar nicht nachgedacht. Und dann habe ich über 100 Euro, würde ich mich freuen. Und dann sagt der ist 1.000 Euro da. Und dann, also dann kam der nächste große Fehler. Der erste große Fehler war ja zu denken, dass es überhaupt gar keinen interessiert. Der zweite große Fehler ist dann entstanden im Nachgang dieses Gespräches, weil dann habe ich gedacht, das interessiert jeden. Und beides ist nicht wahr. Also es interessiert weder alle, noch interessiert es keinen. So, also beides ist nicht wahr. Und da habe ich dann also auch wieder extrem viel Geld verloren, weil ich da halt dann überlegt habe, wie kannst du das Marketing umsetzen und all diese Sachen. Und es war alles falsch. Das habe ich alles total schlecht gemacht. Da habe ich auch viel, viel Geld verloren. Deswegen hat es auch so lange gedauert, warum ich dann noch so lange nebenbei das machen musste, weil ich immer Geld in die Firma reingesteckt habe und alles verbrannt habe. Also nicht am Aktienmarkt, sondern mit Marketing oder mit sogenannten Marketing-Profis oder wie auch immer. Und ja, deswegen, es hat gut Zeit gedauert, ja.
Gut, Ding braucht Weile. Das ist auch gut für alle, glaube ich mal, um zu hören, dass nicht immer alles so schön glatt läuft, wie man es auf YouTube sieht. Es ist und bleibt immer ein Kampf, ein Struggle und man braucht ein bisschen, bis dann so der Knoten platzt. Ich glaube, egal bei was man macht und egal wie viel Passion man hat, ne? Also das ist auch immer so, heutzutage hört man die Leute nur noch, entweder ich visualisiere mir das im Kopf und ja, oder ich habe Passion und dann klappt es. Viel Spaß dabei, da fehlt noch ein bisschen harte Arbeit. Jetzt hast du ja mit 11 schon angefangen mit Aktien. Wenn man jetzt auf deine Webseite geht, wenn jemand drauf geht und sagt, okay, was geht's hier überhaupt? Klar, Investorenausbildung, ja, möchte ich machen. Dann fällt ganz schnell das Wort, neben Aktien fällt auch das Wort Optionen. Und das ist jetzt, glaube ich, für den typischen Anfänger oder auch Privatanleger erstmal, würde ich sagen, weit weg, ne? So, erstmal Optionen, ja, wie Optionen bei der Geldanlage. Ach so, welche Möglichkeiten habe ich? Nee, Optionen handeln. Optionen handeln? Was bedeuten Aktien für dich? Was bedeuten Optionen für dich? Und warum der Fokus auf diese beiden Steckenpferde?
Also, Unser Handel ist zwar, hat was mit Aktien zu tun, aber ich würde dann noch einen Schritt zurückgehen. Also der Stil der Aktienanlage ist Value Investment. Also bei uns geht es immer darum, ein Unternehmen zu finden, das du eigentlich günstiger bekommst, als du eigentlich dafür bezahlst. Das ist ähnlich wie beim Einkaufen. Wenn das Stück Butter halt heute 50% günstiger ist, dann nimmst du eher zwei als anstatt eins. Da kommt die Idee her, habe ich nicht selbst erfunden. Warren Buffett ist da einer der Besten. Und das Interessante ist, das habe ich lange gemacht und es hat hervorragend funktioniert, aber als ich das mit Optionen verbunden habe, dieses Ganze, habe ich gemerkt, dass du das Ganze noch viel besser machen kannst. Und dann ist mir noch was aufgefallen, dass nämlich Warren Buffett einer der größten Optionshändler aller Zeiten ist. Und als ich dann verstanden habe, was sein eigentliches Geheimnis ist, und es ist nämlich der Optionshandel, habe ich verstanden, was das eigentlich bedeutet und welche Waffe, welche Möglichkeiten du dadurch hast. Deswegen.
Okay, und jetzt muss ich gleich dazwischen funken. Das musst du den Leuten sofort erklären, weil jetzt sitzen alle bestimmt und sagen, was? Ich habe doch überall gehört, Warren Buffett hat dieses Händchen, der pickt immer die richtigen Aktien zum, der kauft immer die Aktie, die $1 wert ist für 50 Cent. Das hat doch nichts mit Optionen zu tun. Wie?
Ja, also ich kann jetzt nur er macht es in einer Art und Weise, die ist brillant, behaupte ich mal. Und ich kann euch jetzt vielleicht mal einen Trick zeigen. Das ist der sogenannte Warren Buffett Trick, den nenne nur ich so. Ich erkläre euch gleich warum. Mit dem er wahrscheinlich mit das meiste Geld verdient hat. Und zwar war das in der Finanzkrise 2008. Und da hat er sich nämlich eine Put-Option verkauft auf den S&P. Also ich übersetze das jetzt gleich alles auf Deutsch. Der David ist da aus dem Team, der kennt sich da aus. Er hat nämlich gesagt, er wettet ganz, ganz viel Geld, dass der S&P in 100 Jahren genau auf diesem Niveau steht, wie er heute steht. Und wenn das eben nicht so wäre, wie er das sagt, sondern er wäre günstiger, dann wäre er auch dazu bereit, all das zu kaufen, worauf er jetzt gerade wettet. Und das ist immer so, wenn du das eben so eine Wette abschließt, bekommst du dafür eine Prämie und diese Prämie hat er im Vornherein bekommen. Und je länger das läuft, desto höher sind da die Prämien. Jetzt mal ganz grob gesagt, aber du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Ja. Und dann hat er in diesem Moment, wo er diese Prämie oder diese Wette abgeschlossen hat, hat er Millionen von Geldern gemacht. Und das hat er aber gleichzeitig wieder hergenommen, um echte Aktien zu kaufen. Das heißt, dieser Mann hat Cashflow erzeugt aus dem Nichts. Der hat keine Aktien verkauft, der hat keine Dienstleistungen verkauft, der hat keine Unternehmen verkauft, der hat einfach aus dem Nichts Geldschöpfung betrieben, hat damit echte Real Assets gekauft, die heute noch da sind. Und das ist Wahnsinn. Als ich das verstanden habe, was er da gemacht hat, das ist wie Zaubern. Ja. Habe ich gesagt, okay, brutal. Kannst du nicht immer machen, da gehört auch ein kleines bisschen Timing dazu, nicht viel, ist wirklich nicht schlimm. Ein bisschen auskennen sollte man sich, das ist alles ja, aber das ist alles kein Hexenwerk und dann funktioniert es. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, wie kann ich dann noch mehr dazu lernen, noch mehr umsetzen davon und ja, also ja, wie gesagt, du kannst da noch viele, viele, viele andere Dinge machen. Optionshandel, der ist weit größer als der Aktienhandel. Du kannst alles machen, was du möchtest, auch am Ende des Tages. Hat aber auch die Gefahr, dass du da, wenn du dich nicht auskennst, auch großes Verluste einfahren kannst, will ich auch dazu sagen. Das ist kein Wünsch dir was, sondern das ist halt auch echt. Ne? Deswegen immer vorsichtig, aber das Interessante daran ist, seit wir das machen, ist es viel sicherer, würde ich behaupten, der Handel.
Würdest du, bevor wir nochmal auf die nächste Frage kommen, würdest du, man hört so raus, du bist jetzt nicht der klassische ETF schön aufteilen, MSCI World und gut ist. Ich habe ja immer so das Gefühl, die ganze Generation der jetzigen YouTuber, die kennen nur die letzten 5 Jahre oder vielleicht 10, die werden ihre Erfahrungen auch noch machen. Die denken, das wäre ja so ein Dauerauftrag, wo jedes Jahr 7-10% kommen. Ne? So, also so kommt es mir vor. Ohne jetzt, die sind noch jung, die haben es noch nicht erlebt, das ist auch schön. Ich höre aber raus, so ETFs irgendwie so klassisch irgendwie allokieren, hier das Weltportfolio kaufen, ist nicht so deins, ne?
Also wir nutzen ETFs extrem viel, aber halt, das sind meistens Branchen- oder Spezial-ETFs. Also zum Beispiel, du musst halt wissen, was du machst. Und wer heute den S&P kauft, behaupte ich, weiß nicht, was er macht, weil er einfach so vollumfassend ist. Und das ist keine Kritik, sondern das ist einfach nur meine Behauptung. Und ich arbeite aber da ganz bewusst damit. Zum Beispiel sind wir davon überzeugt, dass sich Gold und Silber gut entwickeln wird. Das ist jetzt gerade so, jetzt gerade, wo wir uns hier treffen, David, unsere Marktmeinung. So, jetzt ist aber das große Problem mit Gold und Silber und auch mit diesen Minen, da musst du extrem tief drin sein. Wer ist gerade die Mine, die eher viel Eigenkapital hat? Wo sind die nächsten Schürfrechte? Wer hat da eine gute Supply Chain? Also da gibt es wirklich vollumfassende Fragen, die ich nicht beantworten kann. Das würde in der Theorie bedeuten, dass ich mich damit nicht beschäftigen darf. Und da ist ein ETF, also ein ETF, der nur jetzt zum Beispiel Gold und Silber betrachtet, interessant, weil der mir natürlich dann durch die Diversifikation, also die Aufteilung von Risiken auf verschiedene Aktien oder Anlagen dann in dem Bereich, aufteilt, was ich mit einem Standalone-Investment nicht hinbekommen würde. In dem Feld arbeiten wir also sehr, sehr gerne mit ETFs, weil das wunderbar ist, geringe Kosten, Themenspektrum ist abgedeckt, aber halt breit allokiert. Deswegen, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber ja, wir arbeiten mit ETFs, aber man muss halt schon immer sehen, willst du ein Vermögen erhalten oder aufbauen? Und ich behaupte, wenn du ein Vermögen erhalten willst, dann kann das schon Sinn machen, sich breit diversifiziert in den Markt zu bewegen, weil du halt immer wieder weißt, okay, du wirst schon irgendwie über lange Zeit zum Schnitt zurückzukommen. Also das geht schon. Wenn du aber möchtest, dass du großes Vermögen aufbaust in einer gewissen Zeit, und meine, ich höre jetzt hier nicht von Zaubern oder so, ja, dann behaupte ich, kommst du um einen gewissen Anteil an Stockpicking, also die Einzeltitelauswahl, nicht umhin.
Okay, und jetzt stellen wir wieder die Frage, die dir damals der Kunde in der Bank gestellt hat. Wie machst du das persönlich? Also Thema, wir haben jetzt die Bausteine irgendwie Value-Aktien finden, klar, möchte jeder, unterbewertete Unternehmen, wo ich irgendwie so eine Margin of Safety habe, ne? Also ich kaufe schon irgendwie mit einem Abschlag, wo ich jetzt nicht, ich weiß natürlich nicht, wie lange es dauert, aber irgendwann mal kehrt der Markt dann zum echten Wert zurück, zum fairen Wert oder intrinsisch, egal wie man ihn nennt, wo der auch immer liegt. Also Value-Aktien, dann haben wir Optionen, dann haben wir vielleicht bestimmte Themen-ETFs, sage ich mal. Wie verbindest du das jetzt alles? Oder wie würde ich das lernen, wenn ich jetzt bei dir sage, ich bin offen für alles, ja, ich will aufbauen. Wie mache ich das dann?
Also was wir in der Investorenausbildung machen, ist ja, dass du die drei wichtigsten Fragen an der Börse, und es gibt nur drei Fragen an der Börse, es gibt keine mehr Fragen als an der Börse, es wird zwar immer sehr kompliziert dargestellt, aber es ist sehr leicht, die beantworten wir für dich. Und zwar, die erste Frage ist, und das ist das, was du gerade gefragt hast, welche Aktie soll ich jetzt eigentlich gerade kaufen? Und da kann man natürlich jetzt verschiedene Theorien angehen, weltweit streuendes Portfolio, Dividendenaktien, bla bla bla, gibt es 1000 Möglichkeiten. Ich sag, hör auf damit, mach's dir ganz, ganz einfach. Und dann sage ich immer, das Erste, was du jetzt mal machst, du gehst in deinen Kühlschrank und in deinen Beauty Case rein und schaust mal, welche Unternehmen da eigentlich drin sind. Und dann nimmst du nur noch die Fläschchen raus, die du seit 20 Jahren kaufst. Und dann drehst du die Flaschen um und schaust, von welchen Unternehmen sind die. Und es steht dann meistens was drauf von L'Oreal, von Kellogg's, da steht was drauf von Procter & Gamble, dann steht was drauf von Louis Vuitton, meinetwegen Coca-Cola, so diese Dinge. Und dann hast du nämlich eine ganz interessante Sache. Also ich zum Beispiel habe bis vor kurzem sehr gerne Cola getrunken und habe nie Pepsi getrunken. Also wenn ich die Auswahl hatte, selbst wenn Pepsi teurer war, ich habe immer Coca-Cola getrunken. Und wenn das geht nicht nur mir so, sondern das geht ungefähr mehreren Millionen Menschen so. Und wenn ein Unternehmen sowas hinbekommt, dann macht die verdammt nochmal was richtig. Ja. Und deswegen sage ich, hör auf, drüber nachzudenken, wer der nächste Mann am Mond ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer das nächste Tesla ist und wer der nächste Elon Musk ist. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, und jetzt werde ich noch primitiver, dass ich und der David morgen wieder mindestens 5 bis 10 Mal aufs Klo gehen werde. Ganz blöd gesagt. Aber bei diesem Prozess auf dem Toilette gehen, gibt es Unternehmen, die dir dabei helfen. Ja, Geberit zum Beispiel, Seifenhersteller wie Dove, also die gehören zu Unilever und so weiter. Also deswegen, bei uns geht es nicht darum zu überlegen, wie kannst du jetzt ganz schnell noch mehr Geld aufbauen, sondern bei uns geht es eher darum, Sicherheit reinzubekommen. Und das kannst du dadurch bekommen, indem du Unternehmen kaufst, die Produkte haben, die jeden Tag genutzt werden. Und zwar No-Brainer, wie die Toilettenspülung.
Okay. Eine Zwischenfrage. Lande ich dann nicht bei einem Portfolio nur mit irgendwie Defensive Consumer und irgendwie Basis-Konsumgüter? Weil die meisten, wenn die in den Kühlschrank gucken und tanken gehen, vielleicht noch Energy, dann wird, okay, welchen Fernseher kaufe ich, welche Marke? Aber ich habe ja dann Wahrscheinlich lasse ich viele Sachen unter den Tisch fallen, oder? Wir sind ja erst bei Punkt 1, also kommt sicherlich noch.
Du kommst also zum Beispiel auf so Sachen wie Visa, Mastercard. Mhm. Ne? Klar, du musst irgendwie was bezahlen. Du brauchst, also Tanken haben auch natürlich im Portfolio. Wir haben Ferrari, die haben sich extrem gut entwickelt. Also du kommst schon auf tolle Unternehmen, aber du kommst eben nicht auf das ChatGPT-Unternehmen OpenAI. Also das war jetzt halt nichts, wo wir mit dabei waren. Auch Nvidia haben wir nicht davon partizipiert zum Beispiel. Was haben wir auch nicht? Also wir haben, wie gesagt, diese ganzen Highflyer-Dinge, da haben wir viele Dinge nicht gemacht. Wobei, wenn du dir Ferrari anschaust, also das ist eine andere
Nvidia Story. Auf vier Rädern.
Ja, genau. Das ist eine andere Story. Ja, klar. Aber nochmal, bei uns geht es jetzt nicht so sehr darum, also mindestens 30-40% im Jahr zu machen, sondern ich möchte, weil ich weiß, es werden wieder Rücksetzer kommen, ich möchte schauen, wie kann ich das hinbekommen, dass ich das so wenig wie möglich verliere und langfristig einen ganz guten Schnitt hinbekomme. Und das aber auch mit einer angemessenen Zeit, weil wenn du natürlich Tag und Nacht nichts anderes machst, dann kannst du höchstwahrscheinlich sehr viel bessere Ergebnisse erwirtschaften, das will ich ganz offen sagen. Aber die meisten Kunden kommen zu uns und sagen, ich will doch jetzt nicht in einen Job aufgeben, weil viele wollen ja finanzielle Freiheit, weg vom Job, nichts mehr tun und so. Um den nächsten Job anzugehen, der da heißt Aktienhändler, Börsenanalyst und Trader. Weil du musst schon sagen, also du kannst das tauschen. Und ich war auch mal kurz vor der Situation. Und als ich dann halt eben, dann meine Frau hat mich davor bewahrt, die hat eben gesagt, als ich dann halt in irgendeinem Urlaub war, mal im Pool rumgehangen und halt hier unsere Cocktails. Und dann reiße ich irgendwann raus aus dem Pool und sage, hey du Schatz, ich muss mal kurz hoch, weil hier, ich muss irgendwie einen Trade schließen, das sind morgen die Earnings, ich muss da raus. Also bist du noch ganz bescheuert? Wo lebst denn du? Du bleibst jetzt hier im Pool, das interessiert mich doch nicht, was du machst. So, also weißt du, und viele unserer Kunden sind da ähnlich. Deswegen mach die Dinge, die du beherrschst, die du kannst, die du weißt. Und dann ist es schon mal sehr viel, viel leichter. Auch dann können immer noch Gefahren und Risiken da sein. Das muss man sich schon bewusst sein. Aber das ist sehr viel leichter. Ja, du wirst zum Beispiel kein Wirecard bekommen und solche Sachen. Weil wer von uns hat wirklich mit Wirecard gearbeitet? Das nicht. Wir haben mit Visa und Mastercard unser Zeug bezahlt. So.
Das stimmt, ja.
Und dann geht es eigentlich nur noch darum, also nochmal kurz die drei wichtigsten Fragen, zurück zu deiner Frage. Wann kaufen und wann verkaufen? Und da sage ich immer, frag bitte nicht den Florian Günther. Denn um ehrlich zu sein, das interessiert an der Börse keine alte Sau, was der Florian Günther über eine Aktie denkt. Das interessiert keinen. Sondern du musst es so sehen, Aktien kannst du kaufen und verkaufen. Wenn ich und der David das machen, dann ist es schön, dann merkst du aber nichts an der Aktie. Wenn jetzt aber so große Institute wie der norwegische Nationalfonds, Malaysian Investment Corporation und andere, Abu Dhabi, wenn die kaufen, die kaufen jetzt nicht irgendwie für 100.000 oder 1 Million, die fangen an mit 10 Millionen oder 100 Millionen, dann siehst du das im Kurs, du kannst das eben messen. Und deswegen sage ich, hör auf, irgendwelchen Empfehlungen nachzugehen, sondern schau nach, was die Großen machen und verhalte dich genau so. Und wenn die jetzt eben gerade aus Ölaktien rausgehen, dann solltest du bitte auf gar keinen Fall reingehen.
Okay, wieder eine Zwischenfrage. Wie konkret sehen das die Zuschauer, Zuschauerinnen? Wo sehe ich im Chart, was jetzt der Norges Fonds oder wie der heißt, was der macht.
Das lernst du bei uns in der Investorenausbildung. Also ich habe viele Beispiele.
Jetzt wollte ich hier ein paar Geheimnisse preisgeben für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer.
Na, das sind keine Geheimnisse. Ihr könnt gerne bei uns auf dem Kanal mal schauen.
Okay, aber wir sprechen ja von, ihr konzentriert euch ja auf fundamentale Analyse. Ne? Also sprich Bewertung. Gibt es da auch andere Faktoren, also irgendwie Sentiment, technische oder ganz klassisch nach Warren Buffett, ne, der sagt, langfristig, wie sagt er, kurzfristig ist der Markt eine Stimmungsmaschine, langfristig ist er irgendwie eine Weighing Machine, also irgendwie eine Waage, die dann wieder zurückkehrt.
Genau.
Woran macht ihr die Attraktivität einer Aktie fest?
Also wir verbinden das miteinander, alles dreht sich bei uns um Value Investment. Und um ehrlich zu sein, wenn du einen Value Investment Titel gefunden hast, dann ist es in vielen Fällen so, dass er zu teuer ist. Denn du hast ein tolles Unternehmen gefunden, aber der ist gerade nicht an dem Preis, wo du sagst, kaufenswert. Aber es kommt eben immer wieder mal vor, dass es doch kaufenswert ist. Oder eben dann durch Optionen kannst du eben Preise einstellen, sage ich mal, wo sie kaufenswert sind. Und mit diesen Techniken kommst du dann doch immer wieder dann zum Zug, aber eben mit größten Sicherheitsabständen und mit größten Vorsichtsmaßnahmen.
Okay, Das war jetzt der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, da kommen vielleicht Optionen ins Spiel oder wie? Oder was kommt als drittes?
Genau, Optionen.
Also wir wissen, welche Aktien, wann und was kommt jetzt?
Ja, wann kaufen und wann wieder verkaufen. Mhm. Aber das habe ich ja mit Frage 2 beantwortet, weil das ist dieselbe Antwort. Frag auf keinen Fall den Florian Günther, denn das interessiert keine Sau. Mach das, was die Großen machen.
Ja, okay.
Das ist ganz leicht.
Was würdest du sagen, kommt die Performance bei euch oder bei dir persönlich oder welchen Anteil hat jetzt die Aktie an sich und welchen Anteil hat jetzt der Optionshandel? Also man kann ja zum Beispiel, vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer mal erklären, wenn ich eine Aktie habe, kann ich zum Beispiel Call-Optionen dagegen schreiben. Eine Aktie, die vielleicht seitwärts läuft, wo ich ein Jahr als Investor nichts habe, außer vielleicht Dividende, kann ich auch Calls verkaufen und dadurch eine Zusatzeinnahme generieren. Oder ich kann statt eine Aktie direkt zu kaufen, kann ich ja Puts verkaufen unter dem aktuellen Marktwert. Und wenn ich sie eben nicht bekomme, weil sie eben nicht dahin läuft, dann habe ich zumindest die Prämie. Solche Dinge. Könntest du so grob sagen, würde die Performance ausmachen, Aktien allein oder mit, was für ein Booster ist das? So, vielleicht mal so gefragt, um den Leuten das so ein bisschen
ein Gefühl zu geben. Ich sag mal so, wenn du Value Investment anwendest, dann ist es sehr, sehr realistisch, dass du ungefähr einen Ertrag von 8-12% im Jahr erwirtschaften kannst. Das ist keine Märchengeschichte, das sind realistische Zahlen. Und wenn du dann diese Technik des Aktien, wir sprechen von Aktien vermieten, wir versuchen das immer ein bisschen haptischer darzustellen, dann ist es realistisch, dass du auf die Performance, die du hast, ungefähr nochmal 2-6 Prozentpunkte oben drauf setzen kannst.
Okay,
das ist realistisch. Mhm. Es gibt natürlich schon nochmal mehr Möglichkeiten und wir haben das auch schon geschafft. Also ich hatte zum Beispiel in 2022 hatte ich 61% nachweisliche Rendite in 2022. Das ist allerdings selten, das will ich ganz offen dazu sagen. Ja? Und da haben wir auch extrem viel gearbeitet und viel gemacht. Aber das ist nicht unsere Art und Weise. Wir sind keine, die da ständig am Markt sind. Ja, okay. Deswegen, ich möchte da wirklich völlig realistisch sprechen. Denn du musst dir eins vor Augen halten, David. Was ist der Aktienmarkt? Das ist nichts anderes als ein Marktplatz für Unternehmen. Was ist ein Unternehmen? Das ist etwas, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommt. Und jetzt kommt die grausame Wahrheit. 80% aller Unternehmen weltweit wachsen nicht. Das ist irre. Die wachsen nicht. So, und da jetzt diese Kirschen, diese 20% der Unternehmen zu finden, die es noch schaffen, das ist sehr schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und deswegen geht es bei uns nicht darum, noch mehr und noch größer und noch schneller, sondern es geht immer erst um die Sicherheit. Kann ich mir sicher sein, dass morgen weiterhin die McDonald's auf einer täglichen Basis 1% aller Menschen weltweit ernährt? Oder wird es was dazu führen, dass morgen nur noch 0,5% zu McDonald's gehen weltweit? Das sind die Fragen, die wir uns stellen. Und wenn wir das beantwortet haben, glaubt man, das ist schwer genug, dann kommt der Optionshandel, dann kommt Markttiming, dann kommen unsere Indikatoren, das nutzen wir alles. Aber davor musst du deine Hausaufgaben gemacht haben.
Okay, das spricht also auch ganz klar gegen, oder also wir haben ja aktuell oder seit Jahren schon die Diskussion, ne, diese Mag 7, immer mehr Wert in den Indizes, selbst beim S&P, ich habe letztens nachgeguckt, IT und Communication Services über 40%, das ist ja eigentlich ein Tech-Index. Man spricht immer vom Nasdaq als Tech-Index, aber eigentlich ist der S&P schon ein Tech-Index, beim Nasdaq brauchen wir gar nicht drüber reden. Impliziert ja im Endeffekt deine Aussage, dass du sagst, ich möchte nicht eine Benchmark, die jetzt nur nach der Größe der Aktien, Beispiel MSCI World mit 70% USA, die möchte ich mir nicht nehmen aus dem Schaufenster, weil ich mache mir meine eigene und gestalte sie so, dass sie A, sichere Aktien drin hat, die dann auch nicht zu teuer sind und nicht unbedingt die heißen Pferde, die jetzt halt mal irgendwie 1-2 Jahre hochspringen oder Katie Woods und Co., was da alles gibt. Das brauchen wir alles nicht. Wir setzen auf Stabilität und machen das erfolgreich. Langfristig sieht man ja auch, dass es funktioniert. Und jetzt kommt eine Frage zum Thema Value Investing, weil das auch immer, ich habe dazu, glaube ich, auch mal ein Video gemacht, warum die Value Indizes zum Beispiel falsch konstruiert sind, ne? Weil da nur irgendwie zwei Sektoren drin sind und die vergleicht man dann mit dem Gesamtmarkt und dann schneiden die immer schlecht ab. Aber es gibt ja Phasen, wo Value Investing sehr lange nicht funktioniert, wo der Gesamtmarkt einfach sagt, nö, es ist nur noch KI und Tech. Und was soll ich mit Klopapier, mit Zahnpasta-Aktien und Coca-Cola, das ist alles nix. Und der Markt macht jetzt jahrelang, sage ich mal, favorisiert ganz andere Aktien oder Branchen. Ist es nicht eine Gefahr jetzt für jemanden, der jetzt wirklich straight nach Value geht, dass er da vielleicht irgendwie, dadurch, dass er es vergleicht, irgendwann mal doch abspringt und sagt, nee, also jetzt Also bleiben die Leute deiner Erfahrung nach wirklich dabei? Oder kommt die FOMO und dann, ach Mensch, der Nachbar hat Nvidia und ich komme hier mit meiner Coca-Cola und Procter & Gamble und
wie siehst du das? Beantworten, indem ich dir persönliche Fragen stelle? Mhm. Weil dann wirst du es selbst merken. Wie oft gehst du am Tag im Schnitt aufs Klo?
Du hast irgendwie eine Zahl genannt, keine Ahnung. Paar Mal.
5 bis 10 Mal, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gezählt, ja. Wie oft am Tag nutzt du das Teil hier?
Zu oft, ja.
Ich sage mehr als 5 bis 10 Mal. Wie oft nutzt du davon YouTube, Instagram, WhatsApp? Ganz. Was ich dir damit sagen möchte, die Tech-Werte von gestern sind die Value-Werte von heute. Nur die Value-Investoren haben es viele noch nicht begriffen. Du musst mir überlegen,
Warren Buffett hat immerhin bei Apple zugelangt, sehr spät. Ne?
Naja, aber das ist
für ihn Punkt. Ist es ja eigentlich auch ein Value-Wert, oder?
Was sind die Unternehmen, die heute die größten Cash-Reserven der Welt haben? Hm. Nummer 1 kennst du, Berkshire Hathaway, kein Geheimnis. Genau. Nummer 2, Saudi Aramco. Nummer 3 kommt schon Apple, Google, Amazon, Facebook. Ja. Wie oft nutzt du die Dinge? Mhm. Öfter, als du auf die Toilette gehst. Du tust dir weniger die Hände waschen, als du Facebook nutzt am Tag.
Ja.
Damit haben wir alles erklärt. Also, was ich dir sagen möchte, auf deine Frage zu antworten. Die Leute bleiben im Kopf hängen, das ist das Problem. Mhm. Die Unternehmen können im Sektor sich verändern. Früher waren das, also Amazon zu 1999er Zeiten, da hatten die 10 Kunden, jetzt übertreibe ich mal ein bisschen. Ja?
Naja, genau.
Heute tun sie die ganze Welt mit AWS überschwemmen. Mhm. Du kannst gar nicht mehr irgendwelche Produkte nutzen, weil selbst das Logistikunternehmen, das dir irgendwas schickt, nutzt schon AWS. Also weißt du, die Leute haben sich nicht verändert und sind weiterhin in dem Stigma drinnen, es gibt nur Procter & Gamble, es gibt nur das, aber nein, die Tech-Werte von heute, und ich bin bewusst jetzt hier, sage jetzt kein Tesla ist für mich ein Tech-Wert, aber es ist kein Value-Investment-Wert.
Absolut. Ja.
Und da gibt es mehrere, also OpenAI ist auch für mich ist ein Tech-Wert, ist kein Value-Investment-Wert.
So. Okay, jetzt gehen wir ganz konkret mal rein, für die Leute, keine Anlageberatung, ganz wichtig. Lohnt sich deiner Meinung nach Intel jetzt hier nach der Abstrafung?
Intel?
Oder ist Intel sogar immer noch zu teuer?
Aber das liegt am Chef. Das liegt am Geschäftsführer. Der ist ein Vollidiot, der kann gar nichts. Also die haben eigentlich...
Brauchen wir einen neuen wie bei Starbucks.
Ja,
die brauchen einen. Da ging es ja massiv nach oben. Ne?
Die brauchen einen neuen. Also, aber das ist schon seit 2 Jahren. Also seit es der Aktie schlecht geht.
Okay.
Und das ist eben das Traurige dran. Sowas kann natürlich bei Google auch passieren. Oder bei Microsoft, dass die einen schlechten Führer bekommen, also in Anführungsstrichen. Aber dann haben die halt extra erstmal so 100 Millionen Euro auf der Bank zu vernichten. Das ist ziemlich viel Geld. Nicht 100 Millionen, 100 Milliarden.
Ja, genau.
Also da muss schon
was passieren. Würdest du jemand sagen, der wie ich, jetzt bin ich so ketzerisch, der sagt, das ist mir alles völlig Banane, weil was ich hier mit Fastgraphs irgendwie mit Bewertung mache, das machen die anderen auch, das ist sowieso schon alles drin. Also ich werde nie, wie soll ich sagen, wie kann ich jetzt mit Tools, die anderen auch anwenden, die super günstigen Perlen, die gleichzeitig einen super Burggraben haben, wie soll ich die finden und dann darauf hoffen, dass ich von der Unterbewertung vielleicht sogar in die Fähre oder Überbewertung komme und dass ich dann wieder rausgehe. Wieso maße ich mir das an, wenn doch alles schon im Chart eigentlich drin ist? Du hast ja selber gesagt, die Großen machen da, dann gibt es die Dividendeninvestoren, dann gibt es den Warren Buffett und dann gibt es kleine wie uns. Es ist alles schon mit drin. Was würdest du mir sagen, wenn ich sage, ich schaue nur nach dem Chart? Das ist jetzt so eine private Frage, persönliche Frage.
Nur nach dem Chart schaust du?
Nur nach dem Chart. Mhm.
Würde ich sagen, es wäre mir zu wenig, weil eben die Dinge, die wir gerade besprochen haben, also ne, früher war Amazon hochgefährlich, heute ist es hochgefährlich, die nicht zu haben. So, und das kannst du in einem Chart nicht lesen. Also für mich, ich beschäftige mich eigentlich mit die Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt, das ist wirklich ein Großteil meiner Arbeit, ist, was sind die Key Value Treiber der Zukunft? Und das ist wirklich, ich habe mal in meinem Studium, ich weiß, du hast es auch gelernt, die 3 Key Value Treiber sind Boden, Arbeit, Kapital, die aber gerade massiv disruptiert werden. In Zukunft werden wir mehr Menschen haben, die keine Arbeit mehr haben, weil es einfach nicht mehr notwendig ist. Das Thema Kapital wird seit Jahren und Jahrzehnten disruptiert. Also der Wert von Geld nimmt ab. Das ist ja das, warum wir Sachwerte haben. Boden, auch das wird höchstwahrscheinlich schwieriger werden, weil es immer teurer wird. Also man muss sich überdenken, was sind die Key-Wertetreiber der Zukunft? Okay. Und das ist eine Frage, die lässt mich nachts wach werden. Wirklich. Und die kannst du in einem Graph oder in einem Chart nicht ablesen.
Okay, aber dann frage ich direkt hinterher. Was sind die 5 größten Unternehmen in den USA im Jahr 2040? Ich sag mir, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Biotech-Unternehmen, das uns alles allen ewiges Leben auf einmal mit CRISPR-9 irgendwie ermöglicht. Oder es ist die Super-AI-Datenkrake à la Palantir irgendwas, die unser Leben dominiert. Oder wir sind irgendwie massiv im Weltkrieg und da sind Rüstungs... Also ich sag zum Beispiel, ich weiß, dass ich es nicht weiß, weil...
Ich auch nicht, aber also ich habe schon die Idee...
Gut, man macht es ja fortlaufend, ne? Man macht ja keine Prognose jetzt für 2040. Nein, die Frage ist ein bisschen fies, aber...
Nein, die ist nicht fies, die ist genau richtig. Aber ich glaube, es wird irgendwie so ein Plattformunternehmen werden. Also es wird nicht mehr sein, dass du einfach nur noch eine Fabrik hinstellst in die grüne Wiese und dann auf gut Dünken deine Produkte rausschleuderst und mal sind sie teurer, mal sind sie... Das gehört der Vergangenheit an, sondern ich glaube, das wird, werden Plattformtechnologien sein. Also ich sag, sicherlich können wir jetzt heute über Amazon und Facebook sprechen, klar, aber... Ob es das war, schwierig. Also bitte, da bin ich auch bei dir. Das, aber okay. Und das nochmal zu deiner Frage zurück. Das sieht halt der Chart nicht, ne?
Ja, ja, aber jetzt könnte ich genauso sagen, jetzt kann ich mir fundamental sehr viel zusammenstecken. Und was ist, wenn morgen die US-Regierung sagt, die Großen werden abgespalten, ne? Thema Babybells wie damals bei AT&T, weil sie sagen, die haben zu viel Marktmacht. Google, Suchmaschine weg, das weg, das weg, das weg. Und auf einmal bricht mein ganzes Modell zusammen. Also,
na, das geht ja nicht. Also ich bin bei dir, weil das ist auch zum Beispiel, das war ja der Grund, warum Google jetzt vor 4 Wochen oder so ein bisschen runtergekommen ist oder was heißt ein bisschen, 15% oder so, wir haben schön nachgekauft, würde ich mir wünschen. Also eine Aufspaltung ist immer das, was am besten ist für einen Aktionär. Das ist zwar im ersten Moment wie ein Schock, weil du denkst, hä, jetzt haben wir was Verbrecherisches gemacht, aber schau dir halt mal John D. Rockefeller an. Das vor 100 Jahren und dies, heute ist Chevron Teil davon, ExxonMobil ein Teil davon. In vielen anderen Börsen gelisteten Unternehmen ist seine Standard America oder American Standard, keine Ahnung, seine Ölgesellschaft
Standard
von damals.
Oil, ja, genau.
Standard Oil, okay. Standard Oil war es,
ja, ja, genau. So, welchen Teil würdest du von Google nehmen? Jetzt werden die heute aufgespalten. Was ist das Filetstückchen von Google, deiner Meinung nach?
Ja, ich würde sagen, nach wie vor das Werbegeschäft. So. Das,
die größte Werbeagentur der Welt, ne?
Naja, ich glaube schon. Schwierig.
Wahrscheinlich, ganz schwer. Ne? Okay. Gut, jetzt haben wir ja so ein bisschen von ganz oben bis in die Unternehmen rein. Also macht auch Spaß, mit dir da zu diskutieren. Deswegen glaube ich, dass die Leute auch viel Spaß haben bei dir, weil das sehr praxisorientiert ist. Also das ist mir persönlich auch immer wichtig, diese modellhafte Homo economicus Welt aus dem Studium. Das habe ich schon damals gehasst und jetzt noch mehr. Und auch Leute, viele Leute, die meisten Leute, die Bücher zu dem Thema schreiben, haben auch noch nie einen Trade abgesetzt, aber das nur mal als Seitenhieb. Jetzt schließen wir den Kreis nochmal und sagen, wenn du jetzt 8 Jahre oder vielleicht sogar 10 oder mehr zurückblickst, 8 Jahre war jetzt nur das Thema Investorenausbildung, wenn du jetzt zurückblickst auf das, was du schon gelernt hast, also wir lernen ja nie aus an der Börse, meiner Meinung nach, das ist das Schöne, was Spaß macht. Was waren für dich bisher die größten Lektionen, A, als Unternehmer und B, als Investor oder als Coach, also so das mal auch mal ein bisschen zu trennen.
Also als Unternehmer, muss ich sagen, habe ich viel zu wenig Risiken eingegangen, war ich viel zu ängstlich, war ich viel zu zurückhaltend und auch so ein bisschen, ja, ängstlich beschreibt es ganz gut. Das, glaube ich, hätte ich besser machen können. Mhm. Und als Investor hätte ich ein bisschen Risiken rausnehmen können. Ja, da war ich teilweise in manchen Phasen einfach zu aggressiv. Mhm. Das sind eigentlich die zwei Lebensgeschichten der letzten 10 Jahre.
Was würdest du als größten Erfolg bezeichnen bisher?
Das ist schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil das hört sich komisch an, aber ich arbeite seit mehr als 10 Jahren mit sogenannten Zielcollagen. Das sind die Zielcollagen der letzten 10 Jahre und mehr. Und da stehen immer Ziele drauf, die am Anfang des Jahres, wenn die da draufstehen, da denke ich mir, bist du wahnsinnig, willst du wirklich so einen Scheiß aufschreiben? Das kann keine Sau der Welt erreichen. Mhm. Und ich kann dir sagen, 95% aller Ziele oder vielleicht 96%, keine Ahnung, habe ich immer erreicht. Ja. Und wenn ich das erreicht habe, dann ehrlich, dann am Jahresende kommen manchmal die Tränen, weil ich mir denke, bist du wahnsinnig?
Verrückt,
wie hast
ne?
du das Oder? Gemacht?
Das, also ich finde das auch wirklich, das ist Magie, also so im Freundeskreis versuche ich das auch immer zu pushen, aber die allermeisten sind natürlich, ja, das, diese Macht des Aufschreibens, ne, diesen Geist zu füttern mit etwas, ihm klar zu sagen, da will ich hin, nicht ich möchte reich werden, das ist kein Ziel. Es braucht schon Ablaufdatum, muss konkret sein, messbar
konkret
sein.
Konkret, wie es geht.
Ja. Genau, also so, ne, ich will abnehmen. Ja, was heißt abnehmen? 5 Kilo, bis wann? Das ist ein Ziel. Aber nicht, ich möchte abnehmen, das ist kein Ziel, ne, das ist ein Wunsch. Fällt dir irgendwas ein oder so viel? Oder Erfolg, größter Meilenstein vielleicht? Oder?
Also, ich habe in den letzten Jahren habe ich ein bisschen eine Abkehr gemacht von dem reinen, 0 und 1. Das findet, die Börse funktioniert teilweise schon ein bisschen so wie rein mechanisch, sehr gefühlsarm, und bin hin zu sehr emotionalen Themen. Also habe auch sehr viel mich mit spirituellen Inhalten beschäftigt, und da geht es ja viel dann mehr um das Thema Geben. Was kann man mit Reichtum alles machen? Wie kann man Reichtum vermehren? Auf eine ganz andere Art und Weise. Ich habe zum Beispiel gelernt, früher habe ich gedacht, ne, man wird reich, indem man die Mauern erhöht. Bis ich dann verstanden habe, das ist viel besser, dass man den Reichtum erhöht, indem man den Tisch verlängert, ja, also quasi mehr Menschen daran teilhaben lässt.
Schönes
Bild. Und das ist etwas, wo ich den meisten Zugewinn erfahren habe. Das würde ich sagen, ist ein ganz großer Gewinn für mich. Aber da bin ich noch ganz am Anfang.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Da wird dich auch eines unserer nächsten Interviews freuen. Da wird es nämlich auch um das Thema gehen. Ich finde, also das ist wirklich spannend, wenn man sich mit vielen Leuten unterhält, die jetzt in dem Bereich auch sehr lange aktiv sind, dann ist man oft überrascht, also zumindest für die, die nicht aus dem Börsenhandel kommen, überrascht, dass die sich mit solchen Themen befassen. Jetzt kann man sagen, das kommt, also bei mir vielleicht, bei dir auch, das kommt, wenn dann Kinder kommen und so weiter. Okay, mag sein. Aber ich glaube auch, dass die Börse einen da auch viel Demut lernt und auch so ein bisschen unterscheiden lässt, wenn man dann merkt, okay, Geld ist da, funktioniert, wird mehr, dann hört es ja nicht dabei auf. Weil viele von außen haben ja so immer den Blick, auch in Deutschland finde ich, und das kritisiere ich immer in jedem Interview, dass ich sage, hey Leute, kommt doch mal raus, Geld ist nichts Böses, was ich damit mache, ist doch entscheidend, wie du sagst, Tisch verlängern oder ich kann Mauern bauen, ja. Ist einfach nur ein Werkzeug, ja. Und das finde ich spannend, dass das immer wieder aufkommt, dass sich die Leute mit solchen Themen befassen, die viele von außen sich gar nicht vorstellen können. Die sagen, ja, die Börsianer, ja, die hocken nur da und mit dem Taschenrechner und rechnen ihre Gewinne aus den ganzen Tag. Ist ja Quatsch, ne? Also zum inneren Wachstum gehört da noch ein bisschen mehr dazu als irgendwie ein wachsendes Depot. Auch nochmal als vielleicht letzte Retro-Frage quasi, was glaubst du? Du hast ja viele, weiß nicht, hunderte, vielleicht 1000 oder mehr Leute jetzt begleitet über die Jahre. Was ist die größte Herausforderung oder Schwierigkeit, die die Leute haben bei der Geldanlage, beim Investieren?
It's always you against you. Also das ist immer der eigene. Ja? Also du bist immer für dich selbst der Nächste. Du bist immer derjenige, der gegen sich selbst ankämpft. Und das gilt für mich übrigens genauso wie für jeden, der da heute zuschaut. Und das ist eigentlich das Fiese dran, weil man natürlich irgendwie so ein bisschen gewöhnt ist zu sagen, naja, jetzt habe ich mir doch hier ein Coaching gekostet, das hat auch gutes Geld gekostet und jetzt will ich, dass ich ab sofort jedes Monat 3% Rendite mache. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Florian schuld. Die Wahrheit ist allerdings, wenn du anfängst, für dich selbst Verantwortung zu übernehmen, wird das andere auch viel, viel leichter. Das ist auch was ich erst lernen musste. Und deswegen ist es immer you against you. Ja? Hast du wirklich alle Hausaufgaben gemacht? Bist du wirklich komplett gefühlslos an diesen Trade rangegangen? Hast du immer dir einen Plan B zurechtgelegt? Was ist, wenn du falsch bist? Hey, weil es wird vorkommen, dass du falsch liegen wirst. Auch wenn du alles richtig gemacht hast, wird es trotzdem mal sein, dass es dich gegen dich läuft. Hast du heute schon eine Antwort drauf? Und so weiter. Es gibt viele, viele ganz tiefgehende Fragen. Und wenn du das nicht einfach machst, dann kann es auch mal zu Schwierigkeiten kommen. Dann gibt es immer auch wieder Lösungen, gerade im Optionshandel. Aber das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, die ich da sagen kann.
Ja, das ist gut. Das nicht nur an der Börse, sondern generell im Leben, ne?
Ja.
Gut, dann komme ich zu meiner letzten Frage, weil da schließt sich tatsächlich der Kreis. Jetzt gibt es ja natürlich viele, die irgendwelche Kurse anbieten, Coaching, Training. Es gibt ja eigentlich für alles einen Coach. Ich könnte mir jetzt wahrscheinlich einen Coach besorgen, wie man richtig steht, wie man sitzt, wie man joggt, wie man isst. Wir leben in einer Coaching-Gesellschaft. Jetzt hast du aber auch den Schritt gemacht und ich habe gesehen, das war mir vorher noch nicht bewusst, du machst das Ganze auch in einem echten Fonds. Den IAB, also Investorenausbildungs-Tragedy-Fund, das ist ein AIF, ne? Ein Investmentfonds, der, wenn ich richtig nachgeschaut habe, Aktien, auch Optionen kombiniert.
Genau.
Erzähl mal ein bisschen, was drüber, wie kam der Schritt? Also war das so ein bisschen gedacht, okay, jetzt bringen wir die PS auch auf die Straße in einem echten Produkt, um da auch nochmal zu zeigen, dass das Ganze real auch wirklich gut funktioniert? Oder was waren da so die...
Ja, das war jetzt weniger die Idee, sondern es war einfach so, dass wir inzwischen, also ich habe nie aufgehört, verbotenerweise Geld für Dritte anzulegen. Ich habe das nie aufgehört, obwohl es verboten war.
Die BaFin hört nicht mit. Also das.
Mir ist es eigentlich egal, weil ich habe, also ich kann ja auch sagen, dieses Gesetz ist ja nicht dafür da, um die Leute so kleine, schützen, ne? Die wollen kleine Leute wie mich nicht hochkommen lassen. Das ist die Idee dahinter. Ja. Die wollen, dass es halt immer nur die Union Investment ist oder sonst irgendwas. So, also ich habe da auch keine Berührungsängste. Aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem verboten und dann war es halt so, dass ich jetzt zwei Kinder habe und das Problem ist, die BaFin kann sich sogar auf Verdacht solche Geschäfte offenlegen lassen. Also selbst wenn du mit dem Kunden völlig okay bist und der Renditen hat ohne Ende und die merken, dass du das für den machst, ist es eine Straftat. Also das ist kein Vergehen oder mal jemanden rechts überholt oder mal geblitzt, sondern dafür kannst du 5 Jahre in den Knast gehen. Und dann habe ich gesagt, ich verdiene dann nämlich mit auch richtig gutes Geld, würde ich ganz offen sagen. Aber da habe ich gesagt, das ist mir nicht wert. 5 Jahre dafür, dass ich anderen was Gutes tue, in den Knast zu gehen, mache ich nicht. Und jetzt muss ich mir ein Vehikel suchen, wie ich das hinbekomme. Der Fonds hat gerade so etwa 10 Millionen nicht ganz an Assets. Und da ist dann eben Professor Otte, mit dem arbeite ich schon länger zusammen, der hat mir dann angeboten, ob ich dann nicht das bei ihm mitmachen kann oder will oder darf oder wie auch immer. Da sind wir dann ins Gespräch gekommen, da sind wir jetzt auch seit einiger Zeit am Start, bin ich sehr dankbar dafür. Grüße gehen raus an Professor.
Grüße raus.
Genau, Grüße gehen raus. Genau.
Okay, sehr gut. Was mir aufgefallen ist, ich gucke ja dann immer als erstes, was sind die Holdings? Ne? Das ist so der erste Schritt. Ja, wie ist das aufgeteilt? Und da mal irgendwie im Juli-Report irgendwie Coinbase mit einem Viertel gewichtet, ja, finde ich ja cool, dass, also in der Regel sieht man ja immer die üblichen Verdächtigen, die Coinbase wird man da nicht finden und schon gar nicht mit 25%, auch nicht mit 2,5, sondern eher mit 0,3275%, so. Ja. Das heißt, es ist schon auch ein Produkt, so wirkt es für mich, das auch, wie soll ich sagen, ein bisschen anders ist als alle anderen, oder? Also wenn ihr da eine bestimmte Meinung habt.
Ja, das war nicht die Idee, sondern wir folgen dem Value-Investment-Gedanken und auch da würde man dann sagen, also wenn du jetzt so Coinbase als Value-Investment betrachtest, das heißt, bist du ja völlig durchgedreht, aber die verstehen das Geschäftsmodell nicht. Was da nämlich passiert ist im Februar 2024, war ein Flaschenhals ist entstanden. Du musst sehen, die ganzen Custodian-Geschäfte, also diese Verwahrgeschäfte der Profis, die haben eine Heimat gesucht. Und du kannst nicht irgendeinen Hans Dampf da nehmen. Es gibt ganz viele Hans Dampf-Broker da draußen, von Kraken bis hin zu ganz anderen. Und die wurden alle nicht gewählt, um eben den größten Vermögensverwalter als Heimathafen zu bekommen. Das ist nämlich BlackRock. Und die haben nämlich Coinbase gewählt. Und du musst sehen, das ist eigentlich momentan auch ein bisschen so ein Schlacht um Zulassungen und um Krypto, ja, nein, hier und da. Das ist alles, kommt alles von der SEC. Aber die SEC wird im Wesentlichen finanziert von BlackRock. Und zwar eigentlich mehr oder weniger offensichtlich. Denn die stoßen immer wieder irgendwelche Verfahren an, da kriegen sie irgendwelche Strafzahlungen. Also das wird finanziert durch die ganz Großen. Und deswegen wird auch Coinbase und auch BlackRock nie was Schlechtes passieren. Weil das halt anders, das wird unter der Hand geregelt. So, und auf jeden Fall war das dann klar, dass die Custodian stellen und alles Mögliche über Coinbase läuft. Und jetzt ist es eben so, dass also große Fonds und auch Fondsgesellschaften dazu gezwungen sind, Krypto zu kaufen. Das ist nicht so, dass die überlegen können, ob die Krypto wollen oder nicht, sondern sie müssen es tun, weil ihr Fondsprospekt es vorgibt. Also das kann sogar sein, dass der Fondsmanager sagt, ich mag kein Krypto, muss es aber dennoch kaufen, weil es halt einfach also es gibt solche Konstellationen. Und das heißt also, dass da jetzt nicht nur 1 Million oder 100 Millionen, sondern da kommen jetzt halt Milliarden da rein im professionellen Handel. Und das kannst du nicht einfach hier mit Flaschenhals, da ist ein Flaschenhals entstanden.
Und also ist das der Burggraben für dich, für Coinbase, dass da keiner mehr kommt und jetzt einfach sagt, wir
lösen Coinbase ab? Also wir werden in Coinbase nicht ewig drin sein, das kann ich gleich dazu sagen. Das spricht ein bisschen gegen Value Investment, aber das Geschäftsmodell ist gut. Und es hat auch die Earnings gezeigt. Also die hatten dann im Dezemberquartal haben sie $1 verdient, obwohl sie gesagt haben, sie verlieren noch Geld. Und im Q1 haben sie schon $4 verdient, anstatt dass sie gesagt haben, $1. Ja, also das war alles interessant. Das letzte Quartal war dann schlechter. Also da haben sie wieder nur $1 verdient, aber nicht deswegen, weil weniger Geschäft, war viel mehr Geschäft, aber weil sie halt sehr viele Volumen aufbauen mussten, also halt Kapazitäten auf Deutsch gesagt. So.
Ja. Okay.
Ja, also das ist etwas, aber da würde ich eher dazu raten, vorsichtig zu sein. Ja, da muss man schon wirklich dran sein. Wir sind es jeden Tag, wir arbeiten damit. Wir erzielen auch durch Optionen übrigens hier also wunderbare Zusatzeinnahmen. Das passt alles, aber bitte vorsichtig sein. Nichts zum Blind nachmachen.
Okay. Und jetzt die allerletzte Frage, die hänge ich jetzt an Coinbase dran. Coinbase ist ja im Grunde genommen auch eine Wette auf Bitcoin. Und jetzt haben wir über Value Investing gesprochen. Jetzt frage ich den Value Investor schlechthin, welchen Value hat Bitcoin für dich?
Also, das ist gut, denn Gegenfrage, ich mach das immer gerne. Wusstest du, dass es möglich ist, dass es mehr als 21 Millionen Bitcoins gibt?
Also mehr nicht, aber ich weiß, dass die Anzahl unbegrenzt ist, weil Leute, die schreiben, dass es irgendwie begrenzt ist, falsch, weil es kann mehr Satoshis geben als Geldmengen, die wir alle haben. Also dieses Argument gilt nicht.
Ja, also die Antwort ist zwar richtig, aber die Hinleitung ist falsch. Also das hat ja was mit dem Netzwerk zu tun, und wenn sich mehr Leute im Netzwerk dafür aussprechen, dass es mehr als 21 Millionen gibt, gibt es auch mehr als 21 Millionen.
Ja gut, wenn sie dann quasi so einen Fork machen, klar, die können auch sagen, wir machen jetzt eine Null dran, kein Problem.
Und das ist eben das große Problem. Also ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft digitale Geschäftsmodelle auf Blockchain-Basis und so weiter sehen werden. Ob das jetzt aber dann in Zukunft der Bitcoin, Ethereum, Solana oder Avalanche macht, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wir werden das definitiv sehen, weil es einfach notwendig ist, weil die bisherigen Geschäftsmodelle dafür nicht geeignet sind. Also muss es etwas geben. Aber ich kann es dir nicht sagen. Und alle, die heute sagen, Bitcoin wird es unbedingt werden, weiß ich nicht. Deswegen haben wir übrigens auch nicht in Bitcoin investiert, hätten wir auch machen können, sondern wir haben eben in diese Verwahrstellen und in diese Handelsgesellschaften, die ja nicht nur vom Bitcoin, sondern auch vom Ethereum ETF und von anderen Sachen abhängig sind, gewählt.
Okay, eine Frage muss ich noch dranhängen, weil wenn ich schon mit Value-Investoren rede, wie stehst du zum Thema Gold? Goldminen hattest du erwähnt, Gold und Value. Letzte Frage, dann da war ich schon überzeugt.
Das ist auch eher so eine Glaubensfrage, behaupte ich mal, weil es werden ja immer wieder Schürffunde gesehen und so weiter. Mhm. Aber da nutzen wir eigentlich eher so zyklische Momente, weil also Gold ist sehr, sehr zyklisch anhand der Charttechnik. Und deswegen ist eigentlich auch klar, dass wir Ende des Jahres im US-Dollar 3.000 Dollar haben werden. Das haben wir aber schon Anfang des Jahres gesagt. Da war das Ding noch bei 2.000 oder 2.100 gestanden. Mhm. Deswegen sind wir auch in Gold investiert. Hat aber jetzt keine Value-Investment-Aspekte.
Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, ziemlich viel abgerissen. Blick auf die Uhr wird lang genug. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Florian, auf jeden Fall. Alle, die sich interessieren, wir schmeißen den Link zur Investorenausbildung dazu, aber kann man sich auch wirklich einfach merken, einfach zusammengeschrieben investorenausbildung.de. Wer Fragen hat oder sonstiges, sehr gerne hier mal in die Kommentare reinsetzen oder Florian direkt kontaktieren. Ja, bis zum nächsten Mal. Greif mal gerne wieder auf.
Danke dir, David.
Alles klar. Danke dir, Flo.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.